Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. In loser Folge, da stellen wir Ihnen in der Reihe Orte der inneren Einkehr, Exerzitien und Bildungshäuser, Klöster oder Gemeinschaften vor, die Ihnen die Möglichkeit bieten, sich zu besinnen, sich zu orientieren, sich zu bilden oder den Blick aufs Wesentliche einfach wieder neu zu schärfen. Dabei gehen wir immer vier Grundfragen nach. Wo sind diese Orte, wo man zur Ruhe kommen kann? Was macht diese Häuser aus, wo die innere Kompassnadel sich neu ausrichtet? Wer sind die Menschen, die diesen Ort prägen? Und von welcher Spiritualität lassen sich diese Orte leiten? Der Ort der inneren Einkehr, den wir Ihnen heute vorstellen, der liegt in Bayern, grob gesagt zwischen Landshut und Passau. Er nennt sich Forum für integrative Tiefenpädagogik und Gestaltarbeit in Unterricht und spiritueller Begleitung oder kurz und anders gesagt das Kairoshaus Landakademie Rettenbach. Bei mir im Studio, da sitzt nun der Leiter des Kairoshauses, Herr Peter Bock. Grüße Gott, herzlich willkommen, Herr Bock. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen, Herr Miller. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Peter Bock stammt aus Wien und ist Jahrgang 1939. Er studierte Philosophie und Pädagogik und Geschichte und arbeitete unter anderem als Religionslehrer, Verlagslektor und Ausbildungslehrer. Außerdem verfügt er über mehrere Ausbildungen, unter anderem zum christlichen Lebens- und Sozialberater und zum individualpsychologischen Berater. Er ist nun als Lehrer im Ruhestand und arbeitet als Psychotherapeut in freier Praxis und er leitet das Kairoshaus. Soweit alles richtig?
Ja, soweit alles richtig.
Okay. Herr Bock, der Verein, der hinter dem Kairoshaus steht, der hat für den Außenstehenden den etwas sperrigen Namen Forum für integrative Tiefenpädagogik und Gestaltarbeit in Unterricht und spiritueller Begleitung. Das ruft geradezu nach einer Begriffserklärung für unsere Hörerinnen und Hörer und es bringt uns auch ohne Umschweife schon mitten hinein ins Thema. Was also können wir uns unter Tiefenpädagogik vorstellen?
Ich muss ein Wort vorher anfangen.
Tun Sie das.
Vor der Tiefenpädagogik steht Kairos. Und das erschlüsselt eigentlich das andere. Kairos, der alte Begriff, ich sage dann vielleicht später noch etwas von der theologischen Seite
her. Ja, gerne.
Für den rechten Augenblick, für den Augenblick, wo ich Leben plötzlich entdecke und neu entscheide. Von daher, das ist der Überbegriff, schlüsselt sich das andere. Forum ist ein Ort, wo Menschen sich begegnen. Das heißt, es ist nicht vorgegeben, was entsteht, was geschieht, sondern in der Begegnung miteinander entsteht Neues, werden Fragen gehört, beantwortet, vielleicht beantwortet im Blick auf diesen, der in der Mitte das Interesse prägt, das ist Christus. Das ist zum Wort Forum. Integrativ sagt eigentlich dasselbe jetzt noch einmal von einer anderen Seite. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, sind Sie froh, weil er verschiedene Bohrer hat und verschiedene Zangen und verschiedene Geräte. Integrativ meint gar nichts anderes. Es werden Elemente aus der Gestalttherapie genommen, aus der Körpertherapie, aus der Tanztherapie, aus der Kunsttherapie. Je nachdem, der Mensch, der kommt mit seinen Fragen, bekommt mit seinen Fähigkeiten eine Antwort, die ihm entspricht, meistens im Gruppenprozess. Und jetzt ist das nächste, integrative Gestaltpädagogik. Wir kommen ursprünglich aus einem gestaltpädagogischen Ansatz, den Professor Albert Höfer, der Grazer Theologe, sehr stark mitgeprägt hat. Der Gedanke der Gestaltarbeit ist, dass aus einem Unvollständigen ein Ganzes wird. Wenn ich jetzt einen Kreis mit meiner Hand ganz schlampig in die Luft male, dann würden Sie vielleicht als Mathematiker sagen, der Kreis ist ja gar nicht geschlossen. Aber in Ihrem inneren Bild haben Sie den Kreis längst abgeschlossen zu einem ganzen Runden. Und so sagt Gestalt, dass wir darauf hinstreben, diese runde Vollendung zu entdecken, auch wenn noch manches halb ist oder offen. Und die Tiefenpädagogik, die Sie ansprechen, ist unsere eigentliche Vaterschaft, die dahinter steht. Wir gehen nicht vom freudianischen Ansatz aus und nicht vom jungschen Ansatz, wobei in beiden Kostbarkeiten sind, sondern wir gehen vom adlerschen Ansatz aus.
Der da wäre?
Der davon ausgeht, dass in der Lebensgeschichte eines jeden Menschen die frühesten Prägungen uns das Heute verstehen lassen und dass das Spannende daran ist, was habe ich in diesen frühen Prägungen an Kraft, an Qualität, an Ressourcen entdeckt. Das heißt, in der Begegnung ist die Fokussierung nicht auf die Wunden, ich bleibe nicht hängen an den Verletzungen, sondern ich frage, was ist eigentlich die Kraft, dass ich diese Verletzungen überlebt habe, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Das meint die Tiefenpädagogik. Alles andere in Unterricht und Seelsorge erschließt sich von selber. Entschuldigen bitte. Wir kommen sehr stark aus dem pädagogischen Bereich und es kommen immer wieder Menschen zu uns, die direkt im schulischen, im Bildungsbereich arbeiten. Und ein Großteil der Menschen, die bei uns sind und zu uns kommen, kommen aus den kirchlichen Berufen. In den kirchlichen Berufen ist die Nähe von Verwundung und verwundet werden schon von der beruflichen Situation sehr groß.
Da sind wir eigentlich schon ganz tief im Thema drin. Und was genau macht jetzt Ihr Verein? Also Sie haben jetzt zum einen schon ein bisschen die Zielgruppe umrissen, also jene Menschen, an die Sie sich mit Ihrer Tätigkeit wenden, also kirchliche Mitarbeiter, Pädagogen im theologischen Umfeld oder im Religionsunterricht, kann man jetzt mal ganz allgemein sagen. Wer denn noch?
Da muss ich ein bisschen in die Geschichte unseres Vereins zurückgehen.
Bitte.
Gegründet wurde Kairos 1995, also wir sind in diesem Jahr über die 15-Jahre-Grenze gesprungen. Und wir sind entstanden aus einer ganz eindeutigen, wenn auch nicht sehr bequemen Erfahrung. Ich selber gehörte zum Ausbildungsteam der Fachhochschule für Religionspädagogik in der Preisingstraße. Wir haben im Kollegenkreis, im Professorenkreis festgestellt, dass die Absolventinnen, die Absolventen nach ungefähr 5 bis 7 Jahren in eine ganz große Krise kommen. Diese Krise führte bei vielen dazu, dass sie im Beruf resignierten oder sogar den Beruf aufgegeben haben.
Sie sprechen von Religionslehrern.
Ich spreche von Religionslehrern, Gemeindereferenten, kirchlichen Mitarbeitern. Das war der erste Impuls, dass wir gesagt haben, es ist so viel an Potenz investiert worden in diese Menschen während der Ausbildung und es ist so viel an guten Willen und wirklich beeindruckendem Engagement von diesen Menschen eingebracht worden. Es kann nicht sein, dass wir einfach sagen, gut, jetzt seid ihr verletzt, wir lassen euch in eurer Resignation allein. Das war der erste Impuls, aus dem heraus 1995, eigentlich schon 94, der erste Grundkurs entstanden ist, 3-jähriger Grundkurs.
Was für ein Grundkurs denn?
Sie fragen sehr exakt nach, der Grundlehrgang in Tiefen- und Gestaltpädagogik, das beratungsorientierte Training zur Selbstwahrnehmung, Unterricht in Unterricht, Erwachsenenbildung und spiritueller Begleitung.
Also das wäre ein Kurs, der sozusagen den betroffenen Religionslehrern, Pastoralreferenten und so weiter auch hilft, mit ihren Verwundungen umzugehen?
Das ist ein Kurs mit einer doppelten Schwerpunktbildung.
Ja.
Von Adler her ist jedes Lernen zuerst einmal ein Selbstlernen. Ich kann nur dann heilsam mit meinen Verwundungen umgehen, wenn ich meine eigenen Verwundungen angeschaut habe. Das heißt, der erste Schritt dieses Kurses ist die Selbstwahrnehmung, und zwar im Gruppenprozess. Diese Selbstwahrnehmung im Gruppenprozess ist deshalb so spannend, weil verschiedene Lebensentwürfe zusammenkommen. Ich sage es an einem ganz kleinen Beispiel. Da sitzt in einer Gruppe eine Frau, die gerade geschieden ist, alleinerziehend. Und ihr gegenüber sitzt eine Ordensfrau, die überlegt, ob sie den Ordensberuf aufgeben soll, weil sie in der Krise ist. In derselben Gruppe sitzt ein Priester, der mit seinen Zölibatschwierigkeiten die Frage ist, was mache ich mit der aufkeimenden oder bereits entstandenen Beziehung zu einer Frau? Bleibe ich in meinem priesterlichen Amt oder bleibe ich in der Unkenntlichkeit und oute mich nicht? Im Erzählen dieser unterschiedlichen Lebensgeschichten entdeckt plötzlich die Alleinerziehende, dass das Zölibat auch ein Ort der Wunden ist. Erlebt plötzlich die Ordensfrau, dass das Weggehen aus ihrer Ordensgemeinschaft, und das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, für sie keine Lebensperspektive wäre, weil sie zu alt ist, um noch einmal eine Familie neu zu gründen, ihre Hoffnung, noch Kinder zu haben. Und zugleich, weil sie merkt, das Maß an Anerkennung, an Liebe, an Zuwendung, das sie in der Ordensgemeinschaft erfährt durch die Menschen, mit denen sie zusammen ist, ist gleichwertig hoch anzusetzen wie das Maß an Aufgabe, Zuwendung, auch Glück, das eine Alleinerziehende oder eine Frau, ein Mann in der Familie hat. Die Alternativen, wenn ich doch dort wäre, werden relativiert durch die jeweils bereits heilsam verwundeten Erfahrungen des anderen. Deshalb ist der Gruppenprozess sehr, sehr wichtig. Er muss allerdings natürlich in der Folge reflektiert werden, benannt werden, ins Wort gehoben werden.
Sie haben gerade einen interessanten Ausdruck verwendet, heilsam verwundete Erfahrungen. Das ist doch irgendwo ein Widerspruch in sich.
Nein, das ist kein Widerspruch, sondern das ist die Conditio sine qua non.
Ich bin kein Lateiner.
Die Voraussetzung, ohne die menschliches Reifwerden nicht gelingt. Sie sagen ein Widerspruch und mir fällt ganz automatisch eine alte jüdische Erzählung ein zum Rebbe Nachman. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Namen des Rebbe genannt habe. Kommt einer seiner Schüler ganz aufgeregt und sagt, Rebbe, der Meschiach ist da. Der Rebbe schaut ihm einigermaßen skeptisch an und sagt, so, schon wieder, woher weißt du, dass es der Meschiach ist und nicht? Er sitzt am Tor vor der Stadtmauer. Ja, und was tut er? Er verbindet die Wunden der anderen. Na und, das tun auch. Nein, nicht na und. Er verbindet die Wunde eines anderen, dann macht er eine Pause, verbindet seine eigene Wunde und dann verbindet er weiter die Wunde des Nächsten. Der verwundete Heiler, das, was uns im Christusbild am Kreuz so deutlich, durch deine Wunden sind wir geheilt. Sonst wäre Nähe, wäre gleiche Augenhöhe nicht möglich, sonst wären Götter in Weiß, die sich hinunterneigen, aber die nicht Weggefährten sind.
Durch deine Wunden sind wir geheilt, das ist sozusagen auch ein Prinzip, das Sie in die Begleitung von kirchlichen Mitarbeitern auch mit hineinnehmen und sozusagen auch mit, für diese Leute auch mit einem neuen Sinn füllen?
Ja. Das ist das Grundprinzip und da ist bereits sehr stark auch anklingend, dass unsere Spiritualität eine christozentrische Spiritualität ist. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt in der Gegenwart ein sehr starkes Hingewandtsein zu einer pneumatologischen, vom Heiligen Geist geprägten Spiritualität, die ich sehr achte und respektiere. Unser wirklich Blickmittelpunkt ist das Christusantlitz. Und das Christusantlitz des Verklärten, des Auferstandenen ist immer der, der durch die Wunden durchgegangen ist. Die Thomas-Begegnung, leg deine Hand in meine Wunden. Diese Thomas-Begegnung ist eine zentrale Begegnung. Wenn ich meine Hand in seine Wunden legen kann, dann kann ich auch meine Wunden schamlos, ich sage es ganz bewusst, dieses Wort, schamlos ansehen, zeigen und mich berühren lassen. Also Berührungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit aus diesem spirituellen Ansatz heraus ist der zweite tragende Grund unserer Arbeit. Der eine war die adlerianische psychotherapeutische Linie, der andere ist diese direkte Verbundenheit mit einer Spiritualität, die geprägt ist von Liturgie und geprägt ist aus den biblischen Heilungserzählungen.
Jetzt spannen Sie den Bogen noch weiter zu den biblischen Heilungserzählungen. Also wir haben zum einen den verwundeten Christus, den verwundeten Heiler. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Und dann jetzt aber noch weiter zu den biblischen Heilungserzählungen. Also Beispiel verdorrte Hand, blutflüssige Frau, also dass wirklich Christus auch der Arzt ist, der Heiler, der einfach durch ja, die blutflüssige Frau berührte ihn nur. Er hat ja selber sozusagen aktiv nichts gemacht, wie es sonst oft geschieht, dass er sich einer Person zuwendet, dass er die Hand auflegt oder wie dem Taubstummen eben auch in die Ohren haucht und so weiter und etwas sagt. Hier war es einfach nur durch die schlichte Berührung des Jesus.
In der Berührung sprechen Sie natürlich das Geheimnis der Heilung an. Nicht Christus ist in dieser konkreten Szene ist der Heiler, sondern er würde sagen, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, die eigentliche Heilung geschieht aus einem Doppelimpuls. Da ist der eine Handelnde und zur wirklichen Gleichwertigkeit. Der eine Handelnde ist der Vater, erkennbar, erfahrbar, berührbar durch das Antlitz Christi. Der andere Handelnde ist der Verwundete selber, der den Mut hat, sich diesem Augenblick zu stellen. Und ich spanne den Bogen nochmals weiter. Sie haben jetzt, und das finde ich sehr schön, dass Sie die blutflüssige Frau genannt haben, Sie haben auf Christus fokussiert. Ich meine, dass dieser Heilungsimpuls bereits beginnt in den Schöpfungsberichten und dass er nicht zu Ende ist. Das heißt, die Heilsgeschichte, dass unsere Lebensgeschichte, unsere individuelle Biografie zur Heilsgeschichte wird, ist nicht ein damals war es so und heute ereignet es sich nicht mehr, sondern diese Verheißung Christi in meinem Namen werdet ihr, gilt bis heute. Wenn es nicht so wäre, gäbe es keinen ausreichenden Grund, warum Kirche noch immer so viele Hoffnungen auf sich zieht. Bischof Guyot hat den Satz geprägt, eine Kirche, die zu nichts nützt, nützt zu nichts. Das heißt, wir haben als Kirche dann glaubwürdiges Antlitz, wenn Menschen uns begegnen und sagen, hier ist es gut sein, da kann ich selber ausruhen und kann damit selber für andere wieder gut werden.
Also nochmal das Stichwort, als Kirche erkennbar werden, als Christen erkennbar werden, so sehr, dass andere mich einfach sehen oder mich und die Gruppe, in der ich bin, und sagen, ja, hier ist es gut, hier bin ich angenommen, hier kann ich heil werden.
Ja, das ist die Grunderfahrung, die sich ereignet, sowohl im Gruppengeschehen als auch im Einzelnen. Ich erinnere zwei kleine Szenen, die eine, die war in einer Einzeltherapiestunde, ein sehr berührender Prozess. Und beim Hinausgehen, bereits im Vorraum, sagt die Frau, Gott sei Dank, jetzt geht's mir gut. Und ich sage drauf, sagen Sie es ihm weiter. Dieses Gott sei Dank ernst nehmend. Im Gruppenprozess, mehrfach geschehen, nach einer längeren Sequenz von Freitag bis Sonntag oder gar eine ganze Woche, dass ein Mensch sagt, hier jetzt, das ist der Ort, hier ist gut sein. Jetzt weiß ich, wo ich hinkommen kann, wenn ich in Not bin. Immer geschieht es, ohne dass wir was dafür können. Wenn das einer von uns intendieren würde, wäre es A, lächerlich und B, ging es schief. Aber im Rückblickenden, ach das, schau her, so war's, ist das gleiche Staunen bei dem, der es erfahren hat, wie bei dem, der es begleiten durfte. Und das griechische Wort für dieses Staunen ist eigentlich Eucharistein. Also es führt ganz direkt in die liturgische Komponente hinein.
Jetzt sind Sie ja im Kairos-Haus nicht allein. Wer ist denn da noch bei Ihnen?
Es sind mehr bei uns, als da sind. Das Kairos-Haus ist eine Oase. Ich sage das Wort Oase jetzt als Bild. Zur Oase kommt man nach einem längeren Weg durch die Wüste, wenn es Abend wird meistens und wenn man durstig ist. Man kommt, man ruht sich aus, man wäscht sich die Füße, man trinkt, man schläft und geht am nächsten Tag seinen Weg wieder weiter. Das heißt, im Kairoshaus selber, die Brunnenwärter, die einfach dafür sorgen müssen, dass das einigermaßen klappt, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz kostbare, enge Mitarbeiterin, die Frau Dotzl-Ockhey, die direkt in der Nähe jetzt auch ständig wohnt, das bin unter anderem auch ich, der pendelt zwischen Dachau und Rattenbach, 3 Tage hier, 3 Tage dort. Das ist ein kleiner Kreis von Menschen, hauptsächlich aus der spirituellen Gemeinschaft, die immer wieder dort lebt, tageweise lebt, wochenweise lebt und auch die Menschen begleitet. Um uns herum aber ist ein Kreis von ungefähr 80 Menschen. Und dieser Kreis von 80 Menschen ist so sehr in unser gemeinsames Denken hineingebunden, dass Themen, Fürbitten, Menschen, Gestalten, Fragestellungen über Mails jeweils ausgetauscht werden, wenn ein Mensch in Not ist, die Gebetskette sofort beginnt. Das kann eine sehr lose Gebetskette sein oder letztes Jahr, wie wir es hatten bei einer unserer Mitschwestern, die 1,5 Jahre an Krebs gestorben ist, war es so, dass sie täglich war und dass die Frau auch täglich von uns begleitet und besucht wurde. Also die Nähe und Distanz bestimmt sich jetzt aus unterschiedlichsten Gegebenheiten, aber der Ort, an dem dieses Brunnenhaus steht, das ist eben Rattenbach, das hat übrigens nichts mit der Ratte zu tun, sondern ist die althochdeutsche Form für das Rad halten. Der Rat, der gute Rat, der heilsame Rat, der am Bach, an der Quelle, direkt in unserem Haus, ist dieser Tiefbrunnen, der für uns auch liturgisch im Hauptgebäude, im sogenannten Drei-Ebenen-Saal, der 3 Ebenen hat. Die unterste Ebene ist die Brunnenebene. Das ist der Ort der Taufe und der Erneuerung der Taufgewissheit, der Taufhoffnung. Die mittlere Ebene ist der Ort des Wortgottesdienstes und dort, wo die ganzen Gruppen arbeiten, des Tanzes, der Bewegung, des Austausches, des Hören, Zuhören, Erzählen. Christsein ist Erzählen von Lebensgeschichten. Und die oberste Ebene ist die Mahlebene, die eucharistische Ebene. Auf dieser zu bleiben ist nie ein Dauerzustand, denn die Nähe Gottes ist eine flüchtige Nähe, in der Flüchtigkeit zuverlässig.
Sie haben es erwähnt, eine Gemeinschaft steht auch hinter dem Kairos-Haus, eine geistliche Gemeinschaft. Also Sie haben zum einen, wenn ich das so richtig verstanden habe, haben Sie diverse Hauptamtliche, die in der therapeutischen Arbeit auch stehen?
Nein,
sondern
wir haben zwar Menschen, die in der therapeutischen Arbeit stehen und das Haus und unsere Arbeit mittragen. Keiner von uns arbeitet es hauptamtlich im Sinne dessen, dass er davon lebt.
Okay.
Die gesamte Gemeinschaft Kairos und alles, was sich um das Kairos-Haus ist aus der Freiwilligkeit, aus dem unbezahlten Engagement. Wir sind oft froh, wenn wir zumindestens die Materialkosten ersetzen können. Ich glaube, dass hier auch ein Stück Modell einer Kirche der Zukunft in den Blick kommt.
Bitte erklären Sie das.
Wie es bereits in den anderen EU-Staaten zum Großteil ist, die ohne Kirchensteuer leben, wird wahrscheinlich auch bei uns das Kirchensteuermodell nicht das Ewigkeitsmodell sein. Sondern es wird eine Struktur kommen, wo das Engagement des Einzelnen in einer sehr viel größeren Maße trägt das, was Kirche ist. Die gesamte Arbeit um Kairos wird aus solchem Engagement getragen und das ist eine ungeheure Leistung, als wir vor 5 Jahren, wir waren vorher mit unseren Kursen eine Wanderkarawane von Kloster zu Kloster und die war sehr mühsam und anstrengend, wobei wir sehr dankbar waren für die geschwisterliche Gastfreundschaft. 2004 rief dann Professor Görgen, Priester, der ehemalige Präsident der Kunstakademie, mich an und fragte, suchen Sie noch immer ein Haus? Ich sage ja, dann sagte er, Sie können meines übernehmen, er war damals 94 Jahre alt, wenn Sie die Schulden abzahlen, die noch drauf sind. Die Schulden damals waren 160.000 Euro, das Haus ist mehr an Wert. Und wir hatten am Konto 2.000 Euro. Innerhalb von 6 Wochen musste die Entscheidung getroffen werden und wir haben die Entscheidung wirklich in einem Hoffen auf wenn es so ist, wird Gott es tun, getroffen. Insgesamt sind bis jetzt an die 450.000 Euro aus Spenden und zinslosen Darlehen investiert. Ich habe oft die Situation, dass ich 10 Tage vor Fälligkeit einer großen Rechnung nicht weiß, wie sie bezahlt werden kann. Bis jetzt war das Hoffen darauf, dass dann, wenn es sein soll, er da sein wird. Gott sei Dank begründet. Und das ist das Modell, das unsere ganze Arbeit trägt. Keiner lebt daraus, so wie es in der Apostelgeschichte die alte Kirche beschrieben wird, sondern wir sind im Miteinander tragen, im Miteinander teilen und im Dasein für andere. Dieses Dasein für andere, auch in der kirchlichen Struktur. Unser Haus in Rattenbach ist ja bereits auf der Ebene der Diözese Regensburg. Wir sind von daher in engem Kontakt mit dem dortigen Dekanat, dem Dekanat Eggenfelden. Und für das Dekanat Eggenfelden ist zum Beispiel Rattenbach der selbstverständliche Ort, wo Familienkreise sich versammeln, wo Pfarrgemeinderatsausbildungen stattfinden, Lektorenausbildungen stattfinden, ohne dass gefragt wird, was kostet es. Ihr seid einfach da und es ist gut, wenn ihr da seid. Also da lebt etwas aus einer Selbstverständlichkeit heraus, über die ich sehr dankbar bin.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind mitten im Gespräch mit Herrn Peter Bock. Er ist Mitbegründer und Leiter vom Kairos-Haus Landakademie in Rattenbach. Herr Bock, Sie haben es gerade eben, ist es auch so angeklungen, dass Ihr Haus offen ist für Gruppen, Pfarrgemeinderäte, Gebetskreise, auch Familien, die kommen wollen. Aber ursprünglich, also der ursprüngliche Fokus Ihrer Arbeit ist die Arbeit mit kirchlichen Mitarbeitern, weil wir sind eigentlich hängen geblieben oder abgeschweift auch von durch deine Wunden sind wir geheilt bei den kirchlichen Mitarbeitern. Da möchte ich einfach nochmal zurückspannen den Bogen. Ich erinnere mich in unserem Vorgespräch zu der Sendung, da haben Sie mir ein erstaunliches Wort gesagt, da ist mir der Kiefer runtergeklappt, dass Sie sagten, es gibt ja ein eigenes Krankheitsbild, das muss ich jetzt ablesen, das ist die ekklesiogene Neurose. Also dass wirklich es eine Krankheitsbilder gibt, die ja auf kirchliche Mitarbeiter oder auf Mitarbeiter in christlichen Werken passen. Können Sie das mal beschreiben?
Ich kann es leider Gottes sehr präzis beschreiben. Und zwar ist es ein Krankheitsbild, das jetzt nicht katholisch lokalisiert ist oder evangelisch. Es ist leider Gottes ökumenisch.
Zumindest da gibt es Ökumene.
Ja, es gibt auch in Kairos Ökumene. Wir sind eine ökumenische Gemeinschaft in unserem Kreis. Ich selber bin katholischer Theologe. In unserem Kreis sind Evangelische gleichwertig, gleich in die Verantwortung eingetreten. Gott sei Dank, von der Gründung an sind wir ökumenisch angelegt. Das ist eine große Chance, auch eine Fragestellung an die Identität, denn keiner von uns wirbt den anderen ab. Da ist ein bisschen eine Ähnlichkeit zu Thésée. Aber das, was Sie jetzt sagten mit ekklesiogener Neurose, in Berlin wurde 1998 eine Untersuchung in der Lebensberatung gemacht. Von 22.000 untersuchten Fällen waren 7.000 Fälle der suizidnahen Lebensberatung aus dem Bereich kirchlicher Dienststellenmitarbeiter. Evangelisch ist diese Untersuchung. Von diesen 7.000 sind 48% wieder aus dem Bereich kirchlicher, hauptamtlicher Mitarbeiter und Leitungsstellen. Das heißt, es ist eine ganz, ganz starke Verbindung von Wunde, wo ich von meiner Vocatio und Missio darauf angelegt bin, in einem unabdingbaren Gehorsamsverhältnis zugleich Barmherzigkeit und Normen weiterzugeben, komme ich in eine sehr große seelische Spannung. Ich erzähle einige Fälle, an denen sich das so kristallisiert. Da kommt eine Frau zu uns, jung, berufstätig, alleinerziehend, Mutter zweier Kinder. Sie wird für den Pfarrgemeinderat vorgeschlagen, freut sich drüber, wird gewählt, Leider Gottes haben wir die Frage nicht vorgestellt und dann wird ihr die Bestätigung verweigert, denn sie ist alleinerziehend geschieden. Die Wunde, die ihr hier vom Amt zugefügt wurde, ist so, dass sie daran krank wird. Ihr Kranksein hat das erste Symptom, dass alle sozialen Kontakte zur Pfarrgemeinde einschlafen. Verdorren buchstäblich, sie traut sich niemand mehr in die Augen zu schauen. Ihr Kranksein geht dann in eine sehr große Bitterkeit. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, sind mir ihre Mundlinien aufgefallen. Ganz schmale, nicht mehr lachen könnende Mundlinien. Eine andere Frau kam ein Anruf vom Ortspfarrer. Bist du dann und dann da? Ja, warum? Was ist? Eine Frau hat mir mitgeteilt, sie kommt aus München, sie sei Religionslehrerin, sie hat bei uns heraus ein Ferienhaus. Sie wollte es mir nur sagen, sie will diese Woche aus der Kirche austreten. Ich kann dir jetzt keine Wunderheilung sagen, aber schick's einmal vorbei. Sie kommt, sie erzählt gar nichts. Wir sitzen beim Kaffee, sie geht nach einiger Zeit. 3 Tage später kommt ein Anruf, sie meldet sich für das nächste Wochenendseminar an. Und im nächsten Wochenendseminar geschieht eine doppelte Sache. Da ist ein Religionslehrer, der ist schwul. Und unter Tränen erzählt er, dass niemand wissen darf von seiner Neigung, weil er Angst hat um seinen Beruf. Und diese Tränen brechen so aus ihm heraus, dass er wie ein kleines Kind am Boden kauert und gehalten wird. Diese andere Frau sitzt im Abstand von 7 Metern daneben, steht plötzlich auf, geht zu ihm und legt den Arm um ihn. Und beide weinen miteinander. Die Sequenz geht zu Ende, es ist Mittagessen und am Nachmittag kommt sie zu mir und sagt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich wollte eigentlich an dem Wochenende aus der Kirche austreten und wollte mir nur die Bestätigung holen, dass ihr genau solche seid. Ich bleibe. Das sind so ekklesiogene Wunden. Ob ich jetzt den einen Priester nehme oder die Gemeindereferentin. Immer ist es in der Spannung zwischen der vermittelten, durch Amtskirche notwendig vermittelten, denn wir brauchen eine Struktur. Struktur und der eigenen Lebensgeschichte, die ja hoch bedroht ist. Wenn ich mit meinem Scheitern immer fürchten muss, es könnte sein, dass meine berufliche Existenz oder zumindest mein Vorwärtskommen in Frage gestellt wird, dann darf ich mir mein Scheitern nicht mehr anschauen und aus meiner Wunde wird keine Chance, sondern diese Wunde wird zugedeckt, mit einer Betondecke zugesiegelt. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als ich in der Krankenseelsorge eine sterbende Frau besucht habe, eine sehr alte sterbende Frau, kroch sie aus dem Bett, um unter dem Bett etwas zu suchen. Und ich war ganz irritiert und dachte mir, was ist denn jetzt los? Lass sie suchen, warte, bis sie wieder raufkommt und fragt sie dann, was haben Sie jetzt gesucht? Meine 2 Kinder, die ich abgetrieben habe. Das war 70 Jahre vorbei. Damals hat ihr der Pfarrer die Lossprechung nicht gegeben. Jetzt in diesem Sterbeprozess suchte sie ihre 2 Kinder unter dem Bett. Denn nur mit diesen beiden kann sie vor das Gericht Gottes treten. Es war für die Frau eine solche Erlösung, wirklich Erlösung, Lösung von einer ungeheuren Gefesseltheit, dass sie das jetzt handelnd aussprechen konnte und in dem Aussprechen erfahren hat, ich stehe nicht auf und gehe hinaus. Ich sage nicht die nächste Verurteilung, sondern ich halte ihre Trauer und ihre Not aus. Und wir beten das Versöhnungsgebet, das Vaterunser. Mit diesem Gebet ist sie dann eingeschlafen. Wir haben eine ungeheure Tradition von ekklesiogenen Wunden, die unter anderem auch aus einem Missverständnis des 4. Gebotes stammen.
Erklären Sie das bitte.
Ja. Vater und Mutter, der Name Vater ist eng verbunden mit dem ersten Wort des Vaterunsers. Wo Väter und wo Mütter in ihrer selbstverständlichen Ausübung ihres Amtes gottähnlich werden, und das werden wir immer, das geht für ein Kind gar nicht anders, werden wir immer auch schuldig. Es ist ja ein Segen, dass im Vaterunser nach der Vateranrede die Bitte um Vergebung der Schuld ist. Wo das nicht reflektiert wird in einer Familie, dass der Vater schuldig ist, es muss gar kein Missbrauch oder was geschehen, die alltägliche Schuld, dass die Mutter nicht Gott gleich ist, sondern immer auch zurückbleibt hinter dem, entsteht ein Gottesbild, das nur mehr strafend richtend ist. Es kann dann sein, dass Vater oder Mutter aus Liebe so geschützt werden, dass die Aggression gar nicht dorthin kommt, wo sie hingehören würde. Meistens kommt sie dann in der Pubertät oder später, sondern dass sie projiziert wird auf den Pfarrer, auf den Priester, auf die Kirche. Meine Erfahrung ist, dass viele der Aggressionen auf Kirche eigentlich verdeckte Mutter-Vater-Verletzungen sind. Ich liebe den Vater aber so sehr, ich brauche ihn so sehr, dass ich jetzt mit meiner Trauer einen anderen suche, der es aushält. Und der, der es aushält, das ist eine großartige Erwartung an Kirche. Das ist Kirche. Der es aushält, ist Gott Vater. Dem kann ich meine ganze Enttäuschung, meine ganze Wut hinkotzen und hinspucken. Und da sind wir in einer guten biblischen Tradition der Psalmen, ohne dass den Menschen häufig bewusst ist, wie fromm sie mit dieser Aggression eigentlich sind. Wenn dieses ins Bewusstsein kommen kann, dass da eine tiefe Gläubigkeit steht. Wir merken es jetzt sehr stark auch in der Diskussion im innerkirchlichen Bereich um Missbrauch, um Scheitern, um Schuld. Was hier der Kirche vorgeworfen wird, ist großartig. Denn dahinter, hinter dem Vorwurf steht, euch traue ich es zu, dass ihr die Vorwürfe aushaltet, und euch traue ich es zu, dass ihr Heilungswege mit uns geht. Also die Erwartungen sind ganz legitime Kinder der Enttäuschungen.
Nochmal, Erwartungen sind Kinder der Enttäuschung?
Ja, die Erwartungen, die wir an Kirche haben, sind schon einmal vor den Enttäuschungen da, aber aus den Enttäuschungen selber kommen wieder neue Erwartungen heraus. Und das sind Chancen.
Das ist ein sehr hoffnungsvolles Bild, das Sie da uns vorhalten. Wie gelingt es Kairos in seiner Arbeit, diese Wunden entweder zu heilen oder zur Chance hinzuführen?
Die Frage kann ich Ihnen nicht so leicht beantworten. Denn eigentlich fragen Sie jetzt nach einem Rezept.
Das nicht wirklich. Ich frage, welche Wege Sie so beschreiten. Ich meine, Sie haben ja verschiedene, Sie haben es ja erwähnt, Sie arbeiten integrativ. Das heißt, Sie bedienen sich verschiedenster Mittel und Möglichkeiten, die ja auch an die Personen, die zu Ihnen kommen, mit den unterschiedlichsten Biografien, die einfach dann stimmig passen auch auf diese Personen. Also das heißt, wir haben jetzt schon kennengelernt, Sie bedienen sich der Gestaltarbeit, Sie bedienen sich, es klang auch an, des gemeinsamen Gebets, des einander Festhaltens einfach, des sprachlos Festhaltens, des anderen miteinander Weinen. Was sind noch, ja, integrative Mittel, derer Sie sich bedienen, oder
ich sag's an einem,
dass man es einfach ein bisschen besser auch noch kennenlernen?
Ja. Im letzten Jahr zu Pfingsten, 10 Jahre als spirituelle Gemeinschaft, hatten wir eine große Ausstellung von Bildern, die zum Beispiel im therapeutischen Prozess entstanden sind, konfrontiert mit 40 Ikonen wunderschönen alten Ikonenwerken, die neuen Bilder, die Menschen gemalt haben im Prozess, in den Gruppen, die ihre Wunden, ihre, also eine Methode Kunsttherapie, Gestaltungstherapie. Da ergibt sich plötzlich in der Nebeneinanderstellung von Ikone, also großer alter Kunst, und jetzt spontan entstandenen therapeutischen Bildern eine Gleichwertigkeit, ein Dialog. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, dass wir sehr viel mit Tanz arbeiten, mit Bewegung, denn im Körper ist alles gespeichert, was wir erfahren haben. Wenn es mir gelingt, wieder ein Beispiel, in einem Schnupperseminar, das war im dritten Adventssonntag, sitzt eine Frau auf dem Fensterbrett oben, war ein großes Fensterbrett, unten arbeitet die Gruppe, sie sitzt oben, weil sie sich nicht heruntertraut. Es war für die Frau die Leistung des Wochenendes, dass sie dann in die Gruppe herunterkam. Einer der nächsten Schritte war, dass beim Nachhausefahren mit dem Auto sie gebeten hat, ob jemand von uns in unserem Auto vorfahren kann, weil sie so zittert, dass sie sich nicht fahren traut allein. Mittlerweile ist diese Frau selbst Therapeutin, ist einen Weg des Selbststands gegangen, dass sie für andere wirklich Orientierungspunkt ist. Wenn du aus deiner Verkrümmung, Sünde ist eine Verkrümmung in sich selber, sagt Augustinus, Incurvatus, die Inkurvation. Wenn du aus deiner Verkrümmung so in das Aufrechtstehen kommen konntest, die gekrümmte Frau haben sie vorher erwähnt, dann kann ich dich sehend auch für mich hoffen. Das heißt, es geschieht immer dadurch, dass bei Einzelnen etwas in Bewegung kommt, dass diese Bewegung von anderen wahrgenommen, gesehen, beachtet, geachtet wird und der andere dann plötzlich auch eine kleine Bewegung wagt, merkt er, überlebt sie, es geht ihm besser damit und der nächste Schritt kann beginnen. Es ist ein tastendes Versuchen, ohne dass ich sagen kann, wie es gelingt.
Mhm. Herr Bock, wir haben von der ekklesiogenen Neurose gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass Auslöser der Gründung von Kairos ja eine große Frustration war darüber, dass kirchliche Mitarbeiter an Strukturen der Kirche zerbrechen oder krank werden, weil es ja ein hoher Anspruch ist, sozusagen, ich muss was verkörpern mit meiner eigenen Unvollkommenheit und Unfertigkeit. Menschen treten mit einem Anspruch an mich heran, den ich ja gar nicht erfüllen kann, weil ich bin ja auch unvollkommen, unvollständig, nicht fertig. Ich bin ja auch immer ein suchender Christ und mein Glaube wandelt sich und wird ja auch immer neu gefordert und in Frage gestellt. Ich bin ja zugleich Glaubender und Zweifelnder und trotzdem treten Menschen an mich heran, für die bin ich Kirche und ich kann diesem Bild gar nicht gerecht werden. Ja. Wenn Sie jetzt sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, ein Kenner von krankmachenden kirchlichen Strukturen sind, ja, oder wissen, wo hakt es da? Verzweifeln Sie da nicht in der Kirche oder was macht Ihnen denn noch Hoffnung? Ich erlebe Sie jetzt nicht als polternden, verärgerten Mann, der über die Kirche schimpft. Das wundert mich eigentlich. Bei all dem, was Sie erzählt haben, denke ich mir, jetzt müsst ihr doch eigentlich lospoltern und sagen, ja, der Saftladen und das passt nicht und das stimmt nicht und hier Reform und da umkrempeln und das Unterste nach oben.
Ich muss ein wenig schmunzeln. Ich kenne keine Gemeinschaft, überhaupt keine Gemeinschaft, die innerhalb von 50 oder 60 Jahren, und so lange gehe ich jetzt den Weg Kirche mit, einen derartig hoffnungsvollen Wandlungsprozess erlebt haben wie unsere Kirche. Einen Wandlungsprozess erlebt hat auch der Ostblock, nur der ist zusammengebrochen. Mhm. Dass es möglich ist, was wir in den 60 Jahren Kirchengeschichte an neuem Erfahren dieser Christusfreiheit ahnen, tun, weitersagen, weiterträumen durften. Diese Kirchengeschichte, dieser kurze Zeitraum, den ich selber in meinem Leben miterlebt habe, ist eine solche Hoffnungsressource. Ich habe nicht im geringsten die Sorge, im Sinne eines Resignieren oder was, sehr wohl die Sorge, dass es irgendwann sein könnte, dass wir verstummen. Verstummen als Hoffnungsbild nach außen. Die sich immer mehr versteckenden von Leichnamsprozessionen sind für mich so ein Bild. Verstummen in dem Dialog nach innen, wenn das dreifache Amt, das Lehr-, Hirten- und Prophetenamt ernst zu nehmen ist, das jedem Getauften und Gefirmten mitgegeben ist. Und der Papst ist in seiner ersten Funktion zuerst einmal Laie. Wäre er nicht getauft und gefirmt, wäre alle andere Funktion nicht denkbar. Wenn wir dieses dreifache Amt, auch das Prophetenamt, das heißt, das uns immer wieder erinnern an die großartige Hoffnung, und zwar erinnern, gelegen oder ungelegen, immer wieder Antwort geben, warum wir überhaupt noch hoffen. Wenn uns das verstummen würde, dann hätte ich Sorgen. Aber meine Erfahrung ist seltsam. In dem Moment, wo etwa eine Frage auftaucht, tauchen an irgendeinem Eck Menschen auf, die die Frage hören und darauf antworten. Ich meine, diese Kirche ist eine Gemeinschaft, der sich ununterbrochen, ganz still, ganz unmerklich, aber sehr wirksam erneuernden und verändernden. Um Christi willen. Das Spannende ist, dass uns nicht auffällt, weil unser Blick so sehr auf Christus hingeht, dass wir gar nicht merken, wie in dem Blick auf ihn hin wir selber verwandelt werden. Und das ist gut so, das ist ein gutes Gegengewicht gegen Egomanien und ähnliche. Ach, wie toll sind wir. Im Blick auf ihn werden wir hoffentlich zu seinem Bild.
Da bin ich jetzt erstmal sehr überrascht, einfach von diesem hoffnungsvollen Bild, das Sie auch skizzieren und dass Sie trotz, ja, Sie sind mit Ihrer Arbeit, sind Sie ja mitten im Epizentrum, dort, wo Menschen verwundet sind und mit den Wunden zu ihnen kommen, dass trotzdem diese Hoffnung aus ihnen spricht. Also das finde ich persönlich jetzt sehr, sehr mutmachend. Schauen wir uns ein paar Kurse von Ihnen noch.
Ja.
Am Schluss noch etwas genauer an. Sie hatten angedeutet auch ganz am Anfang der Sendung die Ausbildung zum christlichen Lebens- und Sozialberater. Das ist ein Bereich, wo Menschen ja auch selber sozusagen stark gemacht werden, um dann später andere stark zu machen. Jetzt wüsste ich aber zum Beispiel gerne, Sie bieten auch Kunstfahrten an. Mhm. Jetzt denke ich mir nach all dem, was ich jetzt gehört habe, wo tiefe Spiritualität draus spricht und große Liebe zur Kirche, wo hat da die Kunstfahrt ihren Platz? Das ist doch so, da schaue ich mir Gemälde an. Wo passt die da rein?
Woraus werden denn Gemälde gemacht?
Farbe, Pinsel.
Aha, also ganz irdische Dinge.
Leinwand,
ganz banale Dinge. Ja. Und trotzdem, aus diesen Farbe, Pinsel, Leinwand entsteht plötzlich ein Bild, das erzählt von Auferstehung, Himmelfahrt oder auch Leid. Das in sich ist bereits eine Verwandlung, die zeichenhaft ist. Aber vor allem die Orte, die wir aufsuchen, sind geprägt aus Geschichte. Wir fahren jetzt 5. bis 8. August zum Beispiel ins Stift Vorau hinunter. Das ist eine Landschaft, die kirchlich geprägt ist aus dem Standhalten gegen einen ungeheuren Ansturm auf der einen Seite von der muslimischen Heerwalze, und auf der anderen Seite vom Norden herunterkommend von einem Protestantismus, der damals sich nur im Gegen zum Katholizismus in Kämpfen artikulieren konnte. Diese Landschaft ist getränkt mit Blut. In dieser Landschaft sind Bauten entstanden, die eine Lichtheit haben, eine Klarheit haben, die ein Festsaal Gottes sind. Und worum man eigentlich, wenn man hineinkommt, nur zum Singen anfangen kann und diese Räume tanzend erschreiten. Das himmlische Jerusalem wird plötzlich leibhaftig, erdhaftig in einer Landschaft, wo ringsherum nichts mehr steht, weil alle gotischen und vorbarocken Gebäude niedergebrannt wurden. Wenn es uns gelingt, unsere eigene Kirchengeschichte im Dialog mit dem, was zeitgeschichtlich damals war, so zu lesen, dass sie Antworten gibt auf das, was heute ist. Und das versucht man bei diesen Kunstreisen. Immer auch mit der Zumutung, wenn die damals den Mut hatten, die Räume des Glaubens mit ihrer Kraft und ihrer Hoffnung neu zu gestalten und zugleich Altes zu bewahren. Es sind überall Reste, da ist noch ein kleines Fensterchen da und da ist noch das. Dann haben auch wir das Recht, neue Sprachformen, neue Zeichen für unsere, und dann müssen wir wach werden und fragen. Praktisches Beispiel, wenn ich von Gnade spreche, kann es sein, dass ich überhört werde. Wenn ich den Übersetzungsversuch, den einmal Abt Odilo verwendete.
Abt Odilo Lechner, St. Bonifaz, München.
Ja, dass er Gnade übersetzt mit dem Charme Gottes, dann horche ich auf. Mit heutigen Worten von seiner Liebenswürdigkeit sprechen. Das ist Kunst, alte Kunst, neue Kunst, heutige Kunst. Wir werden auf der Fahrt zum Beispiel auch eine Begegnung mit einer der größten jetzt lebenden österreichischen Künstlerinnen haben, der Edith Hemmel, die uns direkt in ihre Sommerakademie einen halben Tag hineinnimmt und dort mit den österreichischen Künstlern, die dort sind, auch schauen lässt, wie artikuliert sich heute, glaube
ich. Wie sähe denn ein Kirchengebäude vor Ihrem geistigen Auge heute aus? Mal ganz persönlich gefragt.
Ich erzähle Ihnen, wie es in Rattenbach ausschaut. Und es hat damals der Professor Görgen so eingerichtet und ich würde es genauso einrichten. Wenn Sie nach Rattenbach kommen, sehen Sie unsere Anlage, die ist eine große Vierkant-Anlage mit einem Garten in der Mitte. Abt Odilo sagte mal, ihr habt hier ein Benediktinerkloster. Sehen Sie von außen überhaupt nicht. Sie ist der tiefste Punkt des Ortes. Alle anderen Häuser und Dächer ragen darüber hinaus, weil Kirche heute wie der Sauerteig so ganz unscheinbar sein darf. Und dann ist in diesem Geviert ist unser Oratorium, unser Gebetsraum. Er hat kein ständiges Gottesbild. Das einzige ständige Gottesbild ist die nackte weiße Wand. Diese ist das offene Bild für ihn. Und in der Mitte der Altar, der Wurzelstrunkaltar, es ist eine alte Apfelwurzel, die verfault war, weggeworfen war, ausgegraben zum Wegwerfen. Wir haben sie umgedreht, sodass die Wurzelstrünke jetzt nach oben, die tragenden Arme für die Altarplatte sind. In dieser ist die Kreuzreliquie. Und dieses Bild, dass die Wurzeln, die verrotteten, die zerfressenen Wurzeln des Baumes, der anscheinend nichts mehr trägt, jetzt die Altarplatte trägt. Das ist ein Bild, wie Glaube, Heilsgeschichte wirken kann. Es kommen Menschen zu uns, berühren diese alten Wurzeln, legen ihre Hand in die Wurzeln hinein und sagen, ach so, so kann es auch sein. Ich glaube, eine Kirche unserer Zeit wird keine Priestersitze mehr haben, weil jeder Priester, der bei uns ist, seinen Sitz findet. Er bleibt nie sitzlos. Und er ist an dem Ort, wo er im Augenblick der Liturgie gebraucht wird. Sie wird keine festen Kreuzbilder haben, denn das Kreuzbild, wir haben drei wunderschöne gotische Christusse, wird in der Fastenzeit, genau in der Zeit auf. Aber sonst ist das Zeichen der Heilung. Sonst ist das Zeichen des Pfingstfestes, des Feiers, des Lichtes oder Erntedank des Dankes. Es wird nichts Festes sein, sondern immer wieder ein neues Aufbrechen und ein neues Fragen, wo bist du? Ach, und eine Sekunde leuchtet seine Nähe auf und aus dieser Sekunde müssen wir wohl auskommen und leben die nächsten Tage, Stunden, Wochen, Monate.
Herr Bock, diesen Ausblick, darf ich den als Schlusswort von Ihnen werten?
Ja.
Herzlichen Dank, Herr Bock, dass Sie bei uns hier waren im Studio. Vielen Dank für, was mich betrifft, sehr, sehr mutmachenden Worte. Herzliches Vergelt's Gott.
Danke auch meinerseits.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und die Sendung in voller Länge hören möchten oder wenn Sie die Worte dieser Sendung weitergeben möchten an Freunde, Bekannte, an Leute, wo Sie einfach denken, es wäre gut, wenn die das auch hören, Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu gibt's zwei Wege. Zum einmal telefonisch 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen auf die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Dort können Sie sich eine CD oder auch mehrere bestellen. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie diesen kostenlosen Dienst mit einer Spende, ganz was Sie vermögen, unterstützen würden. Wenn Sie mehr erfahren möchten über das Kairos-Haus in Rattenbach, dann können Sie entweder direkt auf die Website vom Kairos-Haus gehen, die lautet www.kairos-forum-bock.de. Herr Bock saß ja hier bei oder sitzt hier bei uns im Studio, also www.kairos-forum-bock.de. Wenn Sie sich das nicht merken können, Sie müssen sich nur merken, www.horeb.org, dort sind auch die Informationen zu dieser Sendung hinterlegt, oder Sie fragen einfach beim Radio Horeb Hörerservice 0700 75 25 75 25, dort sind die Kontaktdaten vom Kairos Haus hinterlegt. Es bedankt sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.